Auch von mir ein herzliches Willkommen. Vielleicht kennt ihr diese Gedanken ja auch, dieses Gefühl, dass Gott irgendwie ganz weit weg ist. Irgendwo, irgendwie scheint er verschwunden zu sein. Du kannst ihn weder sehen, noch spürst du ihn, noch hörst du ihn, noch sonst irgendwas von ihm vernimmst. Ich weiß nicht, ob er dieses Gefühl kennt. So irgendwie, als wäre Gott abgehauen. In der Bibel gibt es immer wieder Geschichten, wo sich Jesus ja versteckt und Menschen verzweifelt nach ihm suchen. Es gibt so viele Situationen, in denen sich Jesus nicht zeigt. Nach der Speisung der 5000 zum Beispiel, wo Jesus aus 5 Broten und 2 Fischen eine ganze Menschenmenge satt gemacht hat, fragen die sich dann, ja, wo ist Jesus denn jetzt eigentlich hin? Sie fangen an, ihn zu suchen. Erst macht Jesus also dieses große Wunder, lässt eine riesige Menschenmenge satt werden und kurz danach, weg ist er. Das Volk hat zwar gesehen, dass die Jünger in ein Boot gestiegen sind, aber Jesus war dort nicht mit dabei. Ja, wo ist er denn? Jesus hat sich einfach ausgeklingt, erst abgehauen, er hat sich versteckt. Ich stelle mir vor, wie Jesus sich bei der frühen Abenddämmerung einfach so heimlich wegschleicht. Keiner weiß, wo er hin ist. Alle suchen ihn. Oder wir spulen schon mal ein bisschen vor, jetzt in die Ostergeschichte, das leere Grab. Wo war Jesus, als der Stein weggerollt war und die römischen Soldaten mit den Jüngern feststellen mussten, dass Jesus nicht mehr da ist? Da hat es sich doch schon wieder einfach weggeschlichen. Nur, dass das alles ein bisschen gruseliger ist, weil Jesus doch tot war. Und dann kommen wir direkt zu einer weiteren Suchfrage. Nicht nur, wo ist er, sondern wer ist er, wenn er eigentlich tot und scheinbar doch lebendig genug ist, um abzuhauen? Ja, die Bibel selbst fordert uns immer wieder dazu auf, sucht den Herrn, sucht Jesus. Das heißt also, die Bibel selbst gesteht sich und uns ein, dass sich Jesus immer mal wieder gerne versteckt. Aber immerhin gibt es eine erleichternde Sache bei dieser Suche, nämlich die Zusage von Jesus, suchet, so werdet ihr finden. Eine Art Versprechen, dass Jesus sich nie so schwer versteckt, dass man ihn nicht mehr finden könnte. Doch heute ist ja Palmsonntag und heute am Palmsonntag, da ist es anders. Heute müssen wir Jesus nicht suchen, er versteckt sich auch nicht. Nein, vielmehr zeigt es sich ganz klar in aller Öffentlichkeit. Und das mit Aufruhr. Er zeigt sich nicht nur, ja, er präsentiert sich. Ganz im Gegensatz also zu dem, wie er sich sonst eben zeigt oder eben nicht gezeigt hat. Heute am Palmsonntag, da ist es anders. Ich lese euch den Bibeltext für meine heutige Predigt aus dem Johannesevangelium Kapitel 12, die Verse 12 bis 19 nach der neuen Genfer Übersetzung vor. Am nächsten Tag hörten die Menschen, die in großer Zahl zum Passafest gekommen waren, dass Jesus auf dem Weg nach Jerusalem war. Mit Palmzweigen in der Hand zogen sie zur Stadt hinaus, um ihn zu empfangen. Gepriesen sei Gott, riefen sie, gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt, der König von Israel. Jesus ritt auf einem jungen Esel, den er hatte bekommen können. In der Schrift heißt es, du brauchst dich nicht zu fürchten, Volk von Zion, dein König kommt, er reitet auf einem Eselsfohlen. Dieses Wort erfüllte sich damals, doch das verstanden die Jünger zunächst noch nicht. Später allerdings, als Jesus in seiner Herrlichkeit offenbart war, erinnerten sie sich daran, dass man ihn genauso empfangen hatte, wie es in der Schrift vorausgesagt war. Die Menschen, die in großer Zahl dabei gewesen waren, als Jesus Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn von den Toten auferweckt hatte, hatten überall davon erzählt. Das war der Grund, weshalb ihm jetzt so viele Menschen entgegenzogen. Sie hatten von dem Wunder gehört, das er getan hatte. Da sagten die Pharisäer zueinander, ihr seht doch, dass wir so nicht weiterkommen. Alle Welt läuft ihm nach. Am Palmsonntag, da versteckt sich Jesus nicht. Geschichte ist schon von besonderer Bedeutung, was schon daran zu erkennen ist, dass sie von allen vier Evangelien überliefert wird. Jesus zieht für alle sichtbar in die Stadt Jerusalem ein. Und dabei erweckt er einen riesigen Tumult um sich herum. Alle hören es und es macht sofort die Runde. Jesus kommt. Leute, Jesus ist da. Suchen muss man ihn also nicht. Ja, es ist alles andere als ein Versteckspiel. Wo die Menschen hinströmen, da ist Jesus. Aber es ist doch so, dass die Menschen doch etwas suchen. Denn sie rufen hier Hosianna. Hosianna, ja, was heißt das eigentlich? Also, wenn ich an Hosianna denke und höre, da denke ich direkt so an die Rufe wie gelobt sei Gott, gelobt sei der Herr, Ehre sei Gott in der Höhe oder Halleluja. Das muss doch alles irgendwie eine Wortgruppe sein. Da passt doch Hosianna auch noch mit rein. Das muss doch übersetzt irgendwas mit Lobpreis zu tun haben. Ihr kennt bestimmt das Lobpreislied von Hillsong, Hosanna. Auch hier klingt es nicht anders als so ein richtiger Lobpreis an Gott. Hosanna in der Höhe ist zum Beispiel eine Liedzeile davon. Und es passt hier ja auch ganz toll in den Kontext mit rein. Jesus zieht feierlich ein, die Leute strömen zu ihm, wedeln mit diesen Palmzweigeln herum. Was kann Hosianna anderes sein als irgend so ein Fangesang? Ja, nichts. Es muss ein Fangesang sein. Wir denken, Hosianna ist ein Fangesang. Es muss also ein Lobpreis sein. Aber es ist mehr. Wörtlich übersetzt heißt Hosianna, hilf doch oder rette doch. Mit diesem Ruf wurden ursprünglich die Pilger begrüßt, wenn sie in einer feierlichen Prozession in den Tempel in Jerusalem eingezogen sind. So heißt es in Psalm 118, 25 bis 27, hilf uns doch, Herr, gib uns Glück und Gelingen. Heil dem, der im Auftrag des Herrn kommt. Den Segen des Herrn sprechen wir euch zu, hier von seinem Tempel aus. Der Herr allein ist Gott, er blickt uns freundlich an. Nehmt Zweige, schließt euch zusammen zum festlichen Reigen, bis dicht an die Hörner des Altars. Der Psalm 118 wurde traditionell am Ende des Passachfestes gesungen oder am Laubhüttenfest. Hosianna ist ein Hilferuf. Am Palmsonntag beim Einzug in Jerusalem gilt der Ruf Jesus, der als Retter und König begrüßt wird. Die Menschen, die hier Jesus entgegenkommen, die loben Jesus nicht einfach, die rufen ihm nicht nur zu, nein, die rufen ihn an. Die bitten um Hilfe. Die erhoffen sich etwas dabei, dass Jesus hier kommt und jetzt da ist. Die rufen, Hosianna, hilf doch, jetzt hilf doch mal. Aber für manche ist es schwer, Jesus Hosianna zuzurufen. Es ist schwer, weil der Ruf Hosianna eben doch auch ein Lobpreis ist. Denn der Ruf Hosianna geht davon aus, dass Jesus ihn hören kann. Der Ruf Hosianna setzt voraus, dass Jesus in der Lage ist, diesen Ruf auch zu erfüllen. In diesem Ruf wird geglaubt und Jesus zugetraut, dass er helfen kann. Und damit ist Hosianna mehr als ein Hilferuf. Hosianna ist doch ein Lobpreis. Denn Jesus will uns ja hier der Messias sein, der versprochene Retter. Und genau das ist ja seine Mission, das Verlorene zu suchen und zu retten. Und darum dürfen wir ja auch voller Zuversicht Hosianna rufen, Jesus den roten Teppich ausrollen und die Palmzweige schwingen. Wenn wir Jesus seiner Kraft vertrauen, dann wird unser Hosianna zu einem Lobpreis für ihn. Jesus hatte ja wenige Tage zuvor seinen Freund Lazarus aus Bethanien unmittelbar vor den Toren Jerusalems gelegen, von den Toten auferweckt. Ein Mann, der schon stank, weil er mehrere Tage im Grab gelegen hatte. Lazarus konnte also nicht bloß irgendwie scheintot gewesen sein. Lazarus war wirklich richtig tot. Logisch, dass das Volk jetzt dachte, jemand, der einen Verwesenden das Leben zurückzugeben vermochte, ja, dem würde doch nichts unmöglich sein. Dem würde es doch jetzt auch gelingen, die ungeliebten römischen Besatzungssoldaten aus dem Land zu werfen. Der Hosianna-Ruf des Volkes kam also aus tiefstem Herzen. Die Menschen wussten, angesichts der Besatzung durch die größte Militärmacht der Welt, ja, angesichts dessen konnte Gott nur selbst helfen, indem er endlich den verheißenen Messias sandte, den König Israels aus dem Hause Davids. Nur dieser konnte sie von ihren Unterdrückern befreien. Die Menschen suchten nach der Erfüllung ihrer größten Erwartungen und Wünsche. Das heißt, heute an Palmsonntag, an dem doch Jesus kein Versteckspiel betreibt und wir Jesus eigentlich nicht suchen müssen, suchen wir ihn trotzdem. Wir suchen danach, dass sich unsere Hoffnungen erfüllen, dass unsere Erwartungen gestillt werden, dass unsere Bitten gehört werden, die wir so an Jesus haben. Die Menschen haben also alle etwas von Jesus erwartet und deshalb haben sie auf ihn gewartet. Und jetzt auf einmal, ja, jetzt ist der Tag gekommen. Jesus ist da, überall hört man es, auf allen Gassen. Er zieht bei uns ein. Würdest du dich nicht auch dabei fragen, ist also heute der Tag, an dem meine Erwartungen in Erfüllung gehen? Der Tag von Jesu Einzug nach Jerusalem fällt ja genau in die Zeit des jüdischen Passafestes. Und zu diesem Fest war Jerusalem bis unter die Decke gefüllt mit Leuten. Jesus zieht genau dann in Jerusalem ein, wenn extrem viele Menschen vor Ort sind. Das bedeutet, es ist kein Einzug zu einer kleinen Versammlung ums Eck der ernsthaft Gläubigen. Es ist kein Einzug in die Wüste, wo so gut wie niemand ist, außer vielleicht ein paar Einsiedler, die dort leben. Nein, Jesus zieht in Jerusalem ein. Er kommt an den Ort, an dem wirklich alle sind. An den Ort, wo die Menschen sind. Und das heißt doch, dass hier viele Erwartungen auf Jesus warten. Denn je größer die Menschenmasse, desto mehr einzelne Individuen, die da zusammenkommen, mit umso mehr einzelnen Erwartungen. Aber da sehe ich zum Beispiel ein Nachfolger von Jesus zum Stadttor rennen. Nennen wir ihn doch einfach Joel. Er ist schon sehr lange mit Jesus unterwegs und er will Jesus heute unbedingt als erstes empfangen. Er hat sich Palmzweige zusammengesucht, so viele, dass er sich fast schon nicht mehr tragen kann. Immer hat er alles für Jesus gegeben, alles stehen und liegen gelassen, um ihm zu dienen. Auch heute will er einer der Ersten sein, die Jesus sehen. Er möchte einer zu den Ersten gehören, die ihm zuwedeln und ihm zuwinkt. Immerhin gehört er ja zu seiner Gruppe, seiner engsten Wegbegleiter mit dazu. Noel drängelt sich durch die Menschenmasse nach vorne, so VIP-like, im Sinne von, hey, ich gehöre doch zu ihm, ich muss hier einfach durch. Wenn du an diesem Tag des Einzugs von Jesus in Jerusalem dabei gewesen wärst, ja, vielleicht wärst du dann auch so ein Joel gewesen, oder? Langjährige Gläubige, leidenschaftliche Gläubige, solche unter euch, die wissen, hey, ich muss hier durch, ich gehöre doch zu Jesus. Die Jesus kennen und vor allem, die davon ausgehen und daran glauben, dass Jesus sie kennt. So ein richtiger Jünger eben. Welche Erwartungen hast du heute an Jesus mitgebracht? Sehnst du dich danach, dass dich von einer Krankheit befreit? Wünschst du dir von ihm, dass du nicht mehr gemobbt wirst? Bittest du ihn darum, dass er dich endlich wirklich sieht? Du wieder Freude verspürst, die Panikattacke nicht mehr hast oder die Erwartung, dass du auch mal finanziell unabhängig besser dastehst. Was auch immer wie auch immer. All das könnten auch die Hilferufe von Joel sein. Er schreit um Hilfe. Er ruft ihm zu. Er erwartet von ihm, dass er all dieser Unterdrückung, die er ausgesetzt ist, damals durch die Römer, heute sind es andere Unterdrückungen, endlich ein Ende gemacht wird. Er erwartet von Jesus, dass, so wie er hier in Jerusalem einschreitet, nun auch als souveräner König in seine persönlichen Probleme und Krisen einschreitet. Ja, und es gibt ja so viele Menschen, die schnell, langsam, zögerlich, übereifrig, holprig über Umwege oder auch auf direkten Weg zu Jesus gelangen und mit ihm ihren Erwartungen gegenübertreten und an ihn herantreten. Aber manche Menschen haben den Glauben an Jesus auch verloren, weil sie von Gott enttäuscht sind. Sie sagen, ich habe gebetet für meinen kranken Vater, einen guten Freund, eine neue Arbeit und so weiter. Und Gott hat nichts getan. Ich habe auf Gott gehofft, ihm vertraut, aber es ist nichts passiert. Es gab keine Hilfe. In dem Bibelabschnitt von heute erleben wir Menschen, die noch ganz begeistert sind von Jesus. Aber schon einige Tage später sind sie bitter enttäuscht. Denn nichts von alledem, was sie sich von Jesus erhofften, geschieht. Jesus lässt sich wehrlos gefangen nehmen, anspucken, verspotten, schlagen und töten. Petrus will Jesus mit Macht verteidigen und zieht das Schwert. Aber Jesus will das nicht. Judas will Jesus unter Druck setzen. Er denkt, wenn ich Jesus verrate, dann wird er endlich zeigen, was in ihm steckt, was er so kann. Aber Jesus wehrt sich nicht. Was für eine Enttäuschung und was für eine Blamage. Sie hatten sich zu Jesus gehalten, hatten ihm zugejubelt, ihm geglaubt. Und wie stehen sie jetzt da? Die anderen machen sich lustig über sie, verspotten sie. Sie sind bitter enttäuscht von Jesus. Petrus ist völlig durcheinander und leugnet, ihn zu kennen. Judas ist so verzweifelt, dass er sich erhängt. Viele ziehen sich einfach zurück und wollen nichts mehr davon wissen. Und eine große Menge schreit, kreuzige ihn. Und so reagieren auch heute noch Menschen, wenn sie von Jesus enttäuscht sind. Einige ziehen sich zurück, andere behaupten, nie an Jesus geglaubt zu haben. Und wieder andere reden gegen den Glauben oder machen sich darüber lustig. Wonach suchst du? Dass auch du ihn spürst und Wunder erlebst? Vielleicht hast du auch die Erwartung, dass Friede, Liebe und Gerechtigkeit für alle doch endlich mal einziehen sollten in der Welt. Wo Jesus doch der gute König ist. Hosianna, jetzt hilf doch mal. Wie gehst du damit um, wenn die Hilfe Gottes ausbleibt oder sich nicht so erfüllt, wie du es dir erhofft hast? Manchmal machen wir uns ein Wunschspiel von Gott, von Jesus. Wir täuschen uns selbst, wenn wir glauben, Jesus sei nur dazu da, um unsere Wünsche zu erfüllen. Und dann genau das will Jesus nicht. Deshalb enttäuscht er uns auch manchmal ganz bewusst. Wir sollen kein Wunschbild von ihm anbeten, sondern wir sollen ihn anbeten, wie er ist und wofür er da ist. Und Jesus macht deutlich, ich tue nicht das, was ihr wollt, sondern ich tue das, was Gott will. Ich erfülle nicht eure Wünsche, sondern Gottes Wünsche, Gottes Willen. Wenn Gott will, dass ich seine Macht durch Wunder zeige, dann tue ich es. Und wenn Gott will, dass ich leide, dann gehe ich den Weg des Leidens. Jesus ist nicht gekommen, um das zu tun, was Menschen sich wünschen, sondern Gottes Willen. Jesus ist nicht gekommen, um uns das Leben etwas zu erleichtern, sondern um uns auf den Weg Gottes zu bringen. Wenn Jesus uns nur hier und da unsere Wünsche erfüllen würde, dann würde unser Leben ganz sicher etwas leichter, aber es würde sich nichts grundsätzlich ändern. Wir müssten weiter aus unserer eigenen Kraft leben. Wenn er uns aber auf den Weg Gottes bringt, dann werden wir unzertrennlich mit ihm verbunden und können aus der Kraft Gottes leben. Die Ewigkeit Gottes steht uns dann offen, hier im Leben und vollkommen in der Ewigkeit. Und Jesus möchte, dass wir von ihm lernen, in Gottes Willen zu leben und dann mit ihm in die Ewigkeit kommen. Und Jesus fragt, liebst du mich nur und bejubelst mich, wenn ich deine Wünsche erfülle, oder liebst du mich, weil ich Gottes Willen tue und dich zurück zu Gott bringe? Und wenn du mir folgen und zu mir gehören willst, tust du das nur, wenn du dadurch Vorteile für dich siehst, oder bist du bereit, mit mir zusammen Gottes Willen zu tun? Egal, ob es für dich bedeutet, dass ich dir helfe, oder ob es für dich Leiden bedeutet. Aber es gibt auch noch einen anderen Teil der Menschenmenge am Palmsonntag. Menschen, die am liebsten den Vogel zeigen würden. Warum nur setzen all diese Leute ihre Hoffnung auf diesen Jesus? Warum dieses ganze Aufsehen? Warum um alles in der Welt bitten sie den, der auf diesem kleinen Eselfohlen sitzt, um Hilfe? Als ob der ihnen helfen kann. Es ist ja okay, dass man ein bisschen religiös ist, ab und zu in die Kirche geht, vielleicht an Ostern oder an Weihnachten, aber dass man all seine Hoffnung auf diesen Jesus setzt? Schau ihn dir doch an, als ob das der König, der Retter der Welt wäre. Das glaubt doch kein rational aufgeklärter Mensch mehr. Die Römer dachten sich bestimmt auch, ach nee, nicht noch so ein religiöser Spinner, nicht schon wieder so ein frommer spiritueller Hype. Was soll denn das alles? Und nicht nur die Römer, auch die Pharisäer störten sich total an diesem Hilferuf der Leute. Was für eine Gotteslästerung. Da gibt sich jemand einfach so als Retter aus. Jetzt verhält sich dieser Wanderprediger, dieser Rabbi so, als ob er der Messias nach Zacharia 9,9 ist, wo steht, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Retter ist er. Er ist arm und reitet auf einem Esel, einem jungen Esel, geboren von einer Eselin. Die Pharisäer reagieren gänzlich anders als das Volk. Sie haben sich in ihrer Mehrheit längst gegen Jesus entschieden. Am Palmsonntag aber wird ihnen endgültig klar, dass der Triumph Jesus mit friedlichen Mitteln nicht mehr zu stoppen ist. Die Pharisäer sind von einem tiefen Misstrauen gegenüber dem Volk erfüllt. Es ist einfach ungebildet, kennt die Gebote Gottes nicht und ist deshalb auch nicht in der Lage, ein gottwohlgefälliges Leben zu führen. Sie sind daher überzeugt, nur sie selbst kennen den Willen Gottes und vermögen, ihn auch zu erfüllen. Darum meinen sie, Jesus mit Recht als Gotteslästerer verurteilen zu können. Nach der Sache mit Lazarus meinen sie, etwas unternehmen und Jesus ausschalten zu müssen. In Johannes 11, 47 und 48 wird berichtet, die führenden Priester und die Pharisäer beriefen daraufhin eine Sitzung des Hohen Rates ein. Was sollen wir machen, sagten sie. Dieser Mann tut viele aufsehenerregende Dinge. Wenn wir ihn so weitermachen lassen, glauben am Ende alle an ihn. Dann werden die Römer kommen und weder vor unserem Tempel noch vor unserer Nation etwas übrig lassen. Sie meinten es gut, denn es ging ihnen um die jüdische Identität und Selbstständigkeit, ja, um die Existenz des Gottesvolkes. Damit war klar, Jesus muss weg. Die Römer und die Pharisäer sind nicht diejenigen, die die Erfüllung ihrer Erwartungen bei Jesus suchen. Sie sind solche, die von außen beobachten und kritisch beäugen. Aber wenn selbst alle so wären wie die Römer und die Pharisäer, selbst wenn niemand nach der Erfüllung von bestimmten Erwartungen gesucht hätte, selbst wenn niemand einen Palmzweig in der Hand gehalten hätte, selbst wenn es mucksmäuschenstill gewesen wäre, selbst wenn die ganze Stadt Jerusalem wie leergefegt gewesen wäre, Jesus würde trotzdem kommen. Jesus wäre trotzdem da. Jesus würde sich trotzdem nicht abhalten lassen. Er würde trotzdem einziehen. Denn Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, um unsere Erwartungen zu erfüllen. Er ist auf die Welt gekommen, um uns zu erlösen. Jesus erwartet nicht, dass alle, wirklich alle von der Menge ihm zujubeln. Jesus erwartet nicht, dass jeder Einzelne aus der Masse ihm Palmzweige vor die Füße legt. Jesus erwartet nicht das und das und das und erst dann kommt er. Denn auch seine Jünger haben den ganzen Aufzug, also Jesu Ritt auf dem Esel und die Huldigungsgerüfe beim Einzug in Jerusalem, nicht so richtig verstanden. So ritt Jesus in tiefer innerer Einsamkeit auf seinem Esel nach Jerusalem hinein. Der Jubel der Massen, die Palmzweige, die sie schwenken, die Kleider auf den Straßen und die Sympathie, die ihm entgegenschlug, konnten ihn nicht beeindrucken. Man möchte meinen, dass Jesus sich doch bei so viel Zuspruch hätte freuen können. Doch er tat es nicht. Wir lesen nichts von einer Siegesgeste. Keine Autogramme werden gegeben, keine kämpferische Faust wird in den Himmel gereckt, kein Victory-Zeichen gemacht. Jesus zieht nach Jerusalem ein mit dem furchtbaren Wissen, dass er dort ans Kreuz genagelt wird. Jesus erfüllt nicht die Wünsche des bittenden Volkes, sondern den Willen seines Vaters im Himmel. Sein Weg ist kein Jubelweg, sondern ein Leidensweg. Gerade der Palmsonntag und der heutige Predigtext machen deutlich, wie sehr der Einzug Jesu in Jerusalem zu seiner Leidensgeschichte dazugehört. Die jubelnden Menschen mit ihren Hosianna, hilf doch, Rufen wurden ja von Jesus auch enttäuscht. Wahrscheinlich haben sie deshalb schon bald danach kreuzige ihn geschrien, weil sie einfach von Jesus enttäuscht waren. Aber wie müsste denn Gott handeln, damit solche Enttäuschungen nicht passieren? Auf alle Fälle sollte er sich all unserer Bitten annehmen. So sollte uns Gott von unseren leiblichen und materiellen Sorgen und Nöten erlösen. Vor allem sollte er alle unsere Krankheiten heilen. So wie es Jesus doch vor 2000 Jahren auch getan hat, als er noch mit seinen Jüngern durch das Land gezogen ist. Da wurden die Mutlosen gestärkt, die Hungrigen satt und die Kranken gesund. Jesus war der Superstar, der selbst Tote wieder ins Leben zurückgebracht hat. Was für ein Held. Auf ihn haben die Menschen all ihre Hoffnung gesetzt. Und deswegen fangen die Menschen an zu rufen, Hosianna, hilf doch. Die Menschen sehen in Jesus einen Wundermann, der ihnen gefälligst ihre Wünsche zu erfüllen hat. Und in genau dieses Schema lässt sich Jesus einfach nicht hineinzwängen. Und so müssen wir auch heute noch damit fertig werden, dass Gott uns nicht immer von aller Not und allem Leid verschont. Weder in der Welt noch im eigenen Leben. Er nimmt uns die Verantwortung für Unrecht und Unmenschlichkeit auf Erden nicht so einfach ab. Es mag uns hart ankommen, dass Gott uns aus der Niederung der Welt nicht gleich in den Himmel entrückt. Aber er selbst ist diesen Weg eben auch nicht gegangen. Am Palmsonntag tritt Jesus sehr bewusst den Weg an, der am Kreuz endet. Wie sieht es bei uns aus, wenn wir zu Jesus rufen, Hosianna, so mach doch endlich mal was, so hilf doch endlich mal. Sind wir bereit, uns enttäuschen zu lassen? Uns einzugestehen, dass Jesus nicht meinen Willen, sondern den seines Vaters tut? Jesus ist nicht der, der immer und alle Zeit auf alle meine Wünsche, Träume und Sehnsüchte eingeht. Aber wie kann ich damit umgehen, wenn meine Erwartungen, die ich an Gott habe, enttäuscht wurden? Ich kann meine Erwartungen anders von Gott füllen lassen. Ich kann darauf hoffen, dass Gott es gut machen wird. Auch wenn es anders ist, als ich dachte. Ich kann neue Hoffnung schöpfen, die nicht in mir selbst liegt. Ich kann mir ganz neu bewusst werden, dass Gott Gott ist. An den ich nicht glaube, weil er mir Geschenke macht, die ich erwartet habe, sondern weil er sich selbst in Jesus für uns geschenkt hat. Wenn ein Nomade in der Wüste erkennt, dass die prächtige Oase in der Ferne nur eine Fata Morgana ist, dann ist er enttäuscht. Die Täuschung ist aufgehoben. Er wird nicht mehr nach dieser heimtückischen Luftspiegelung nachrennen, die ihn letztendlich ins Verderben stürzen würde. Jetzt kann er enttäuscht, also frei von Täuschung, nach der wahren Wasserquelle suchen. Jesus will uns enttäuschen. Er will nicht, dass wir unseren Wünschen und Bitten nachhetzen, die uns wie Luftspiegelungen täuschen, sondern er will, dass wir enttäuscht zu der wahren Wasserquelle kommen und ziehen und suchen, nämlich zu seinem Kreuz. Nur am Kreuz können wir erkennen, wer und wie er wirklich ist und nicht, wie wir ihn so gerne haben wollen. Er ist der, der für uns diesen Weg, den Leidensweg, gegangen ist. Rennen wir nicht den vielen Täuschungen unseres Lebens hinterher, sondern gehen wir zur Quelle, wo der echte Jesus zu finden ist, wo das echte Leben zu finden ist. Denn das hat er versprochen, dass er wirklich diese echte Lebensquelle sein will und ist. Und wenn wir nach ihm suchen, dass er da auch dieses Wasser des ewigen Lebens für uns hat, diese Quelle, die nie versiegt und wo er uns einlädt, komm, nimm von diesem Wasser, das er allen Lebensdurst löscht. Lasst uns danach suchen, auch in dieser Woche. Amen.